Ihr Lieben, ich mag Überraschungen, solange wie sie in Geschenkpapier eingewickelt sind. Wenn sie so in meinem alltäglichen Leben passieren, dann sind sie mir nicht ganz so lieb. Die, die mich kennen, wissen, dass ich eher so ein stetiger Typ bin von Persönlichkeit. Das heißt, ich plane meine Zeit möglichst gut. Ich möchte mich vorbereiten auf das, was kommt. Ich will auch wissen, was auf mich zukommt. Und wenn das ganze Ding mal aus dem Ruder läuft oder alles ganz anders wird, dann merke ich, das kostet mich echt Nerven. Es raubt mir meine Sicherheit. Vielleicht, nein, sicher wird es einige von euch geben, die das nachvollziehen können. Gesundheit. Es gibt ja noch mehr stetige Leute als mich. Heute möchte ich mit euch über diese Frage nachdenken, wie uns der Heilige Geist führt. Und für mich persönlich besteht die eigentliche Herausforderung darin, dass der Heilige Geist nicht so stetig ist, wie ich es bin. Oder wie ich es gerne hätte oder mir wünschte. Jesus hat über den Heiligen Geist einmal gesagt, der Wind weht, wo er will. Das ist jetzt nicht ganz etwas Stetiges. Wir kommen aber auf diese Aussage von Jesus noch zurück. Ihr Lieben, ihr wisst, wir sind mitten in unserem Bibelprojekt unterwegs und bisher haben wir in den Gottesdiensten das immer so gehabt, dass wir über Texte gepredigt haben, die ihr in der vergangenen Woche gelesen habt. Heute ist Pfingsten, Pfingsten macht alles neu. Ich predige heute über einen Text, den ihr nächste Woche lesen werdet. Dann könnt ihr euch vielleicht dann noch daran erinnern und sagen, oh, mir fallen noch 5 andere und bessere Gedanken ein. Das ist gut, wenn es so passiert. Ich möchte euch ein paar Dinge zu dem Umfeld dieses Textes sagen, bevor ich ihn euch vorlese. Wir haben ja schon damit begonnen, die Missionsreisen von Paulus uns anzuschauen. Und dieser Text, den ich vorlese, der ist genau zwischen der ersten und der zweiten Reise. Und Paulus und Barnabas, die sind voller Begeisterung zurückgekehrt von ihrer ersten Reise, Antiochia in Syrien, das war ihre Heimatgemeinde. Und sie haben dort erzählt, was sie erlebt haben. Menschen haben zu Jesus gefunden, Wunder sind geschehen, Gemeinden wurden gegründet. Und irgendwann hatten sie das Bedürfnis, wir wollen wieder los und wir wollen diese jungen Gemeinden ermutigen. Und wir wollen von diesen neuen jungen Gemeinden aus noch weitere Gemeinden gründen, das Evangelium weiter austragen. Aber zuvor geschah etwas Einschneidendes, etwas Unerwartetes. Paulus und Barnabas haben sich so sehr gestritten, dass die Fetzen flogen. Also nicht diplomatisch einen Austausch gehabt, die haben sich regelrecht auseinander dividiert, sodass sie sich getrennt haben. Und selbst wenn eine gemeinsame Wertschätzung füreinander noch übrig blieb, an ein Arbeiten zusammen war nicht mehr zu denken. Warum? Barnabas wollte gerne Johannes Markus mitnehmen auf dieser Reise als Begleiter, Unterstützer, Mitarbeiter. Nun hatte dieser Johannes Markus die beiden auf der ersten Reise einfach mal so verlassen. Steht gar nicht bei Lukas, warum. Er war einfach weg. Und Barnabas dachte, und trotzdem hat doch dieser Markus Potenzial. Trotzdem verdient er doch eine zweite Chance. Das ist noch zu weit. Hallo Techniker, das kann doch weg. Und Paulus hat nun ganz anders gedacht. Paulus hat sich gesagt, wer uns einmal verlassen hat, einmal im Stich gelassen hat, der wird es vielleicht wieder tun. Aber wir brauchen eine verlässliche Geschwisterschaft in der Mission. Und die beiden haben sich in ihren eigenen Meinungen so verkeilt, dass sie gar nicht mehr aufeinander hören konnten. Wenn sie es nur geschafft hätten, innerlich mal einen Schritt zurückzugehen und auf ihren Streit zu schauen, dann hätten sie beide festgestellt, jeder von ihnen hat ganz elementar Wichtiges im Blick. Und so weit liegen sie gar nicht auseinander. Ihr Lieben, es gehört zu dem Realismus der Bibel, dass sie uns solche unrühmlichen Ereignisse und Erfahrungen eben nicht verschweigt oder nicht so ein frommes Mäntelchen drüber legt. Sie werden einfach berichtet, wie so ein Spiegel für uns. Wir feiern heute Pfingsten. Der Heilige Geist erfüllt uns. Was das aber nicht heißt, dass unsere Persönlichkeiten ausgetauscht werden. Das war bei Paulus und Barnabas auch nicht der Fall. Die beiden waren trotz der Fülle des Geistes, in der sie lebten, vor Irrwegen nicht gefeit, vor Blindheit nicht geschützt. Das kann passieren. Paulus selber schreibt in einem Brief an die Korinther, ist jemand in Christus, also erfüllt mit dem Geist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist vorbei. Diese alten Strukturen meines Lebens können mich nicht mehr halten. Und dann formuliert er wörtlich im Griechischen, und es wird neu werden. Nicht ein Austausch, zack, Altes weg und Neues ist fertig und da. Sondern die Macht des Alten ist zu Ende. Jetzt wird es neu werden. Es wächst auf. Und der Heilige Geist trägt mit unendlicher Geduld unsere Macken und Schwächen. Er bleibt in uns, selbst dann, wenn wir ihn betrüben. Anfang des Jahres habe ich da mal drüber gepredigt und gesagt, das wörtlich übersetzt heißt Schmerzen bereiten. Der Heilige Geist hält das aus für uns und mit uns. Und immer wieder klopft er an unser Herz und sagt, willst du nicht hinsehen und verstehen? Willst du nicht umkehren und daraus lernen? Gehen wir wieder zurück zu Paulus. Paulus ist mit Silas aufgebrochen und hat dann einen Weg durch die Türkei genommen, die heutige Türkei. Ist vom Osten nach Westen auf so einer großen Straße gelaufen und hat diese Gemeinden mit Silas besucht, die auf der ersten Reise gegründet worden waren. Aber in seinem Herzen ging der Blick dann weiter nach Westen. In diese Hauptstadt der Provinz Asia, nach Ephesus. Und neben Ephesus gab es hier eine Vielzahl von anderen Städten, die eine große Ausstrahlung ihr Umfeld hatten. Städte, die mit einer großen Judenschaft erfüllt waren. Da waren viele Juden lebten da, viele Synagogen. Kurz, die idealen Anknüpfungspunkte für Paulus und seine Mission. Und wir kennen die Namen dieser Städte aus Paulusbriefen und den Sendschreiben der Offenbarung. Ihr könnt sie lesen. Kolosse, Sardes, Pergamon, Thyatira, Laodicea, Smyrna, Philadelphia und andere. Was für ein geistliches Leben blühte später hier in dieser Provinz auf. Was für ein geistlicher Aufbruch einer ganzen Provinz. Was für ein Segen für das Reich Gottes. Es war so, als ob Paulus das alles vor seinem inneren Auge schon sehen konnte und begeistert davon war, was der Herr tun wird. Und es zog ihn mit Macht dahin, da wollte er hin, da wollte er jetzt das Evangelium verkündigen. Und er macht sich auf und dann geschieht Folgendes, was sehr bemerkenswert ist. Apostelgeschichte 16, Verse 6 bis 15. Als sie aber Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake. Und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach, wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Ihnen wurde vom Heiligen Geist gewährt, in der Provinz Asia das Wort zu verkündigen. Das ist doch mal überraschend, oder? Ist der Heilige Geist nicht ausgesandt worden, damit die Jünger an die Enden der Welt gehen? Das Evangelium zu verkündigen und alle zu Jüngern Jesu zu machen? Warum wehrt er Paulus und seine Mitstreiter Silas, an dieser Stelle nach Asia zu gehen? Der Heilige Geist hat die Pläne durchkreuzt, die Paulus sich unter viel Gebet gemacht hat. Das muss man erstmal verdauen. Für Paulus hieß das, Geografie und Straßen müsst ihr alle nicht kennen, kenne ich auch nicht von damals, aber es blieb damals nur ein Weg offen. Wenn wir nicht nach Asia können, dann müssen wir, wenn wir nicht zurück wollen, nach Norden laufen. Also mit der Frage im Herzen, Herr, warum willst du das nicht, dass wir nach Asia gehen? Warum siehst du nicht das große Potenzial, was dort liegt? Warum siehst du nicht die Chancen? Ist das, was ich empfinde, nicht von dir auf mein Herz gelegt? Mit diesen Fragen geht Paulus und Silas nach Norden. Bithynien, Ersatzplan. Bithynien lag damals und liegt heute immer noch, also heute heißt es anders, am Schwarzen Meer. Und da gibt es auch Städte mit so einem klangvollen Namen wie Byzanz, Nicäa, Chalcedon. In der alten Kirche waren das wichtige Städte, weil dort entscheidende Konzilien stattgefunden haben. Bis heute prägen sie das Leben der meisten Kirchen. Auch da, was für ein Potenzial liegt da drin. Und wir hören es wieder in dem Text, der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Was war nur los? Was wollte nur der Herr? Warum zweimal ein klares Nein und an keiner einzigen Stelle auch nur ein kleiner positiver Ausblick? Der Geist sagt nur Nein. Nein. Wie geht man mit solchen Situationen um? Wenn man das Gefühl hat, dass alles gegen eine Wand zu fahren scheint. Wenn man das Empfinden hat, man steckt in einer Sackgasse und wird in die nächste geschoben. Wenn alle Strategien, wie umbetet und klug durchdacht sie auch sein mögen, nicht zu greifen scheinen. Was willst du, Herr? Vielleicht gibt es in deinem Leben ja auch solche Erfahrungen, die mitunter richtig nachhallen und schwierig sind. Ich sehe keine Logik drin, Herr. Ich weiß nicht, warum du mir das versagt hast. Das kam doch von dir, dieses Ziel, dieser Gedanke, diese Vision, was mich ergriffen hat. Das ist doch nicht aus mir gekommen. Herr, warum ging der Weg nicht weiter? Vielleicht ist es ein kleiner und schwacher Trost, selbst ein Paulus, den wir gerne auf einen riesen Sockel stellen. Selbst dieser Paulus musste das aushalten und durchleben. Für Paulus und Silas und Co. war die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Zurück ist keine Option. Der Südwesten und der Norden waren tabu. Es gab ja noch einen Weg. Einen nach Nordwesten. Und über diese Küstenstraße kamen sie dann nun nach Troas. Diese Straße hätten sie weitergehen können und dann wären sie in der Provinz Asia. Aber da wussten sie, der Heilige Geist hat gesagt, stopp, das ist nicht euer Gebiet. Wie fühlt man sich, wenn man an so einem Punkt steht, vor einem das Wasser oder die Provinz, die gesperrt ist, hinter einem der Weg, der eigentlich auch gesperrt ist? Fast wie bei Israel am Schilfmeer, oder? Und auch hier musste Gott für eine Lösung sorgen, damit sie weitergehen können. Am Schilfmeer hat er es mit einem Riesenwunder getan und hat das Meer geteilt, sodass Israel einen Weg nutzen konnte, den es gar nicht gab vorher. Hier geschieht dieses in der Nacht. Paulus träumt, er sieht einen Mazedonier vor sich, der ihn herüberwinkt, herüberholt nach Europa. Und am nächsten Morgen hat Paulus seinen Traum seinen Begleitern erzählt und sie haben ganz schnell gemerkt, das ist der Herr. Jetzt endlich haben wir eine positive Aussage. Jetzt endlich ist nach Nein und Nein und Nein und Nein eine Tür offen und die ist so weit offen, empfinden wir, wir müssen durch. Sagten sie, suchten sie ein Schiff und ließen sich über die Ägäis schippern. Und dort in Europa hat Paulus zunächst so weitergemacht, wie es gewohnt war. Er ist in eine Metropole gegangen, eine Provinzhauptstadt, Philippi. Und er ließ sich einige Tage Zeit, um so ein Gespür für Stadt und Leute zu bekommen. Und was stellte Paulus fest? In Philippi gab es keine Juden. Da gab es keine Synagoge. Also keinen Anknüpfungspunkt. Seine ganze Strategie stand plötzlich auf Treibsand. Als letzte Möglichkeit blieb noch die Vermutung, es könnte an einem Fluss vor der Stadt eine jüdische Gebetsstätte geben. Und dann sind sie am Sabbat dahin gegangen und trafen eine Handvoll Frauen. Im Traum sah Paulus einen Mazedonier, einen Mann. Aber dort am Fluss war kein Mann dabei. Und dennoch fangen sie an und predigen diesen Frauen das Evangelium. Und eine von ihnen öffnet ihr Herz, bekehrt sich, lässt sich taufen, Lydia, eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Nebenbei, das ist eine der Städte, in die Paulus so gerne wollte. Und diese Frau öffnete ihr Haus in Philippi und da begann die erste Gemeinde Europas zu leben. Wenn man einen Strich drunter macht, es war irgendwie alles chaotisch und es kam alles anders als gedacht und geplant und unter viel Gebet entwickelt. Ihr Lieben, trotzdem denke ich, dass man aus diesem Text ganz viel lernen kann, wie der Heilige Geist führt. Und ich möchte das wesentlich in drei ganz einfachen Gedanken mal zusammenfassen. Der erste Gedanke: Der Heilige Geist hat einen Plan. Das ist gerade deshalb so wichtig, mal festzuhalten, weil ja Paulus und seine Mitstreiter das Empfinden hatten, wir tappen hier ständig im Dunkeln. Das, was gewiss ist, ist die Ungewissheit. Das ist alles Chaos. Und auch das, was wir denken, was der nächste logische Schritt ist, wenn eine Tür zu ist, auch das klappt nicht. Chaos. Bis sie schließlich dann am Meer standen und sich wunderten, dass sie von einer Sackgasse in die nächste gegangen sind. An der Stelle möchte ich uns an dieses Jesuswort erinnern. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Jesus will damit nicht sagen, dass der Heilige Geist so ein absolut unberechenbarer und unsteter Geselle ist. Das ist die Chaostruppe, wenn der Heilige Geist am Werk ist. Das will Jesus nicht sagen. Er will auch nicht sagen, dass alles Spontane in sich immer schon geistgewirkt ist und alles, was geplant ist, mindestens kritisch zu hinterfragen wäre. Auch das will Jesus nicht sagen. Was er sagen will, dieser Geist, er ist frei und er steht über allem, was eure Erwartungen und Vorstellungen sind. Es ist Gottes Geist. Versucht ihn nicht mit eurem Verstand und mit eurer Logik zu fassen. Dann werdet ihr immer wieder erleben, er durchbricht sie. Aber ihr könnt euch seiner Bewegung anvertrauen. Wir werden mit unserem Verstand, unserer Logik nicht immer verstehen, was der Heilige Geist tut. Aber vielleicht kennt ihr das auch. Wenn man dann zurückschaut, wird plötzlich deutlich, dass manches, was chaotisch war, ziemlich planvoll gelaufen ist. Planvoll durch den Heiligen Geist, nicht durch mich. Vielleicht hilft so ein kleines Bild, um sich das zu vergegenwärtigen. Wenn du dir vorstellst, es ist ja bald Sommer und bald sind wieder die Maisfelder so richtig hoffentlich gewachsen, dann gibt es diese Maislabyrinthe manchmal. Hat jemand schon mal so ein Maislabyrinth? Oh, ich sehe Nicken überall. War es eine gute Erfahrung? Kopfschütteln meistens. Genau, also stell dir mal vor, jemand, der dieses Labyrinth kennt, der führt dich durch dieses Labyrinth. Du kennst es nicht, aber der an deiner Seite kennt das. Und dann erlebst du das, dass du merkwürdige Abzweigungen gehen wirst. Du fragst dich, warum jetzt links, warum jetzt gerade? Ach, ich weiß gar nicht, wir sind da vorne, hinten, wo ist Norden, Süden? Ich sehe nichts. Du kommst ganz oft gegen so eine Wand und denkst, wie geht's jetzt weiter? Dann durch Pfade, die schmal sind. Das ist alles nicht schön. Und trotzdem kommst du am Ende am Ziel an. Wenn du aber von oben drauf schaust, aus der Vogelperspektive, wird der Weg, den du geführt worden bist, zum Ziel plötzlich ganz logisch. Das sieht ja ganz anders aus. Immer noch Kurven und so weiter, aber es ist der Weg zum Ziel. Ist das ein Weg, der einfach geradlinig ist? Garantiert nicht. Im Labyrinth ist nicht viel geradlinig. Ist das ein Weg, der der kürzestmögliche ist? Das muss gar nicht sein. Ist es der Weg, der dich zum Ziel führt? Ja, genau. Was sich also für dich chaotisch anfühlt, das sieht aus einer anderen Perspektive ganz anders aus. Und wie gut, dass der Heilige Geist nicht nur unsere eigene Perspektive hat. Er wohnt in uns, er lebt in unserem Herzen, aber seine Perspektive ist nicht unsere. Er schaut aus einer anderen Perspektive. Paulus hat erst durch den Traum in Troas nach Wochen des Wanderns, ja, erinnern uns, nein und nein, da lagen damals nicht wenige Stunden mit einem Schnellzug oder mit so einem Hochgeschwindigkeitszug dazwischen, sondern das war wochenlanges Laufen. Erst durch diesen Traum in Troas hat Paulus eine andere Perspektive einnehmen können. Jetzt war nach dem nicht zu verstehenden Nein plötzlich ein positiver Ausblick da. Und in Philippi? Da hat Paulus noch etwas verstanden, als er vor den Frauen stand. Er sagt, meine Pläne, meine Vorstellungen, das, was ich alles wollte. Ich wollte Ephesus missionieren und dann wollte ich von Ephesus mir eine starke Truppe aufbauen und mit der wäre ich doch auch nach Europa gegangen. Das hat der Heilige Geist mal kurz über den Haufen geschmissen. Er hat gesagt, ich schicke dich zuerst nach Griechenland und Mazedonien und dort zu einer Frau namens Lydia und dann werde ich meine Dynamik in Gang bringen. Unter der Führung Gottes zu stehen bedeutet, auf eigene große Pläne auch verzichten zu können und stattdessen mit Hingabe sich für das Kleine und Unbedeutende einzusetzen. Das sind die Momente, wo es wahr wird, was wir doch immer im Glauben auch sagen, aus kleinen Anfängen kann Gott Großes machen. Aber wenn wir so verliebt sind in die Vorstellung, die wir haben, in die Wünsche, die wir haben, in die Vision, die wir haben und sie loslassen müssen, das wäre doch die Stunde, ernst zu machen. Gott macht aus kleinen Anfängen Großes, oder? Zweiter Gedanke. Der Heilige Geist will dich leiten. Vor vielen Jahren haben wir im Leitungskreis für uns so einen Satz geprägt. Wir haben immer wieder gesagt, lassen wir uns leiten. Also es war kein Lückenfüllersatz, wie man so manchmal solche Sätze sagt. Das war auch nicht einfach nur eine billige Vertröstung, so eine plakative Ermutigung, Kopf hoch, wird schon, sondern das war unsere Überzeugung, dass wir gesagt haben, wir möchten dem Heiligen Geist das Prä einräumen. Wir möchten an seiner Hand laufen. Wir sehen oft nicht, wohin es geht. Und manches Mal verstehen wir auch ihn selbst nicht. Aber wir unterstellen ihm, dass er es gut mit uns meint und selber gut ist. Gott ist gut. Und deshalb lassen wir uns von ihm leiten. Ihr Lieben, quer durch das Neue Testament finden wir diese Ermutigung, dass der Heilige Geist jeden von uns leiten möchte. Und das nicht in diesen großen Dingen oder in dem, wo man sagt, das ist immer Reich Gottes, sondern mitten in deinem Alltag. Mitten in deinem Alltag will der Heilige Geist dich leiten. Wir haben ja seit Anfang dieses Jahres immer wieder damit auch dem nachgedacht und dieses Thema bewegt und Schritte gemacht und Erfahrungen machen dürfen. Ich möchte es heute einfach nochmal dick unterstreichen. Eine Ermutigung nochmal geben. Rechne doch damit, dass der Heilige Geist dich leitet. Also dich. Vorhin beim Gebet hat eine Schwester gesagt, der Heilige Geist, der kommt in der ganzen Fülle und nicht nur portionsweise. Manchmal haben wir das Empfinden, na, er kennt doch mein Leben, er weiß doch, wie ich drauf bin. Wenn er mir ein bisschen von seiner Kraft abgeben könnte, wäre das schon gut. Das wäre das Maximum, was ich auch erwarten könnte. Pfingsten heißt, Jesus gibt den Geist ohne Maß. Und keiner von uns hat mehr Geist als der andere, Heiligen Geist, und niemand hat weniger. Es ist derselbe Heilige Geist. Es ist dieselbe Fülle Gottes. Es ist dieselbe Kraft Gottes. Es ist dieselbe Weisheit Gottes, jedem von uns geschenkt. Ich möchte dich also ermutigen, dich darauf einzulassen, zu sagen, Herr, führe du mich, leite du mich. Ich habe meinen Alltag vollgestopft mit vielen Fragen, aber ich weiß, du hast einen guten Blick darauf und du hast etwas vor mit mir. Lass mich darin laufen, was du vorbereitet hast. Und klar, wir machen alle Fehler. Wir machen Fehler und verhören uns. Aber Gott hatte noch nie Probleme mit Fehlern, die Menschen machen. Er hat immer Probleme mit Herzen, die das nicht tun wollen oder es nicht zugestehen wollen. Mach fröhlich Fehler und sag, danke, Heiliger Geist, ich durfte lernen und wachsen. Und der Herr sagt, super, genau das wollte ich. Du sollst lernen und wachsen. Noch etwas möchte ich an dieser Stelle sagen. Der Geist redet zwar sehr persönlich, aber sein Reden ist nie nur privat oder exklusiv. Also, hätte Paulus geträumt, seinen Rucksack gepackt und wäre schon mal losgerannt aufs Schiff, hätte noch einen Zettel hinterlassen, ich bin schon in Europa. Ich glaube, dass wir manchmal so das Verständnis haben, was der Geist mir sagt, da muss ich jetzt ganz schnell das ran, das ziehe ich durch. Paulus wusste es ein bisschen anders. Er hat mit seinen Begleitern darüber gesprochen. Sie haben gemeinsam gebetet und sie haben miteinander erkannt, das ist eine Tür, die jetzt vom Herrn geöffnet ist. Und dann sind sie durchgegangen. Wir brauchen einander als Ergänzung und als Korrektiv. Paulus hatte diese Provinz Asia ja ganz zu Recht auf dem Herzen. Da wollte der Heilige Geist auch hin. Diese Städte sollten eine Erweckung erleben und sie haben es auch erlebt. Wir lesen das in der Schrift. Aber mit dieser Sehnsucht, mit diesem Verlangen im Herzen, mit dieser Sicht im Herzen sind noch nicht die Fragen geklärt, wann öffnen sich die Türen und wer geht durch diese Türen hindurch? Und das ist der Punkt, wo wir einander ermutigen und helfen können. Solche Fragen miteinander im Blick zu behalten und auch einander ermutigen können, wenn wir so Erfahrungen machen, die so ein bisschen entmutigend sind. Wer von euch hat noch nie gedacht, Mensch, Herr, das wäre jetzt eine Steilvorlage für dich, wenn du diese Person heilen, retten oder sonst was machen könntest. Das wäre ein Durchbruch. Und es ist nicht passiert. Wer hat das noch nie erlebt? Wir haben es alle schon erlebt. Gott passt nicht in unsere Logik. Er ist größer. Aber wir können einander ermutigen, wir bleiben dran, wir lassen uns leiten, wir glauben, dass der Heilige Geist ausgegossen ist und dass er das Reich Gottes bringt und wir dürfen unseren kleinen Teil dazu beitragen. Fantastisch. Und der letzte Punkt, ihr Lieben, der Heilige Geist kommt zu seinem Ziel. Ephesus und die Provinz Asia haben ihre Zeit noch bekommen. In Thyatira entstand eine Gemeinde, die hatte nicht Paulus gegründet, sondern Lydia, die immer pendelte zwischen Philippi und Thyatira. Ich finde das so genial, dass Gott diese Lydia gesehen hat. Dass Gott nicht gesagt hat, Mensch, Paulus, das ist mein Recke im Reich Gottes. Der muss das ganze Feld arbeiten. Gott sagt, nee, Paulus, geh mal ein Stück beiseite, ich sehe Lydia. Diese Frau. Wer kannte damals Lydia? Na, vielleicht die Geschäftspartner und die Familie, aber nicht die römische Welt. Lydia mit ihrem Leben, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Herkunft, mit ihren Beziehungen, denen sie lebte, all das war Gott wichtig. Und all das hat Gott in seinen Plan hineingenommen, hat gesagt, das brauche ich und so werde ich Gemeinde bauen. Und diese Lydia nimmt darin eine wichtige Rolle ein. Ich finde das genial. Das heißt auch was für uns, oder? Wir sind alle vielleicht irgendwann in unserem Leben so eine Lydia. Gott sieht dich. Er sieht dein Leben. Er sieht die Zusammenhänge, in denen du stehst. Die Prägungen, die du mitbekommen hast. Und das alles ist für uns manchmal mühsam und schmerzhaft. Aber es hat auch etwas, wo der Heilige Geist sagt, und genau das brauche ich. Genau das ist in meinem Plan, auf meinem Herzen. Genau du bist wichtig für mich. Schieb nicht die Dinge und das, was in deinem Herzen ist und die Träume und die Visionen auf die Cracks im Reich Gottes. Lebe es selbst. Die Gemeinde in Laodicea und auch die in Kolosse hat übrigens auch nicht Paulus gegründet. Das war ein Epaphras. Der Name ist schon schwierig auszusprechen. Den Mann kannten damals wahrscheinlich wenige, aber der hatte so ein brennendes Herz für Jesus. Zwei Gemeinden hat er gegründet. Und als Paulus noch auf seinem Europatrip war und verarbeitet hatte, dass Asia irgendwie für ihn tabu ist, da traf er in Korinth ein Ehepaar, Aquila und Priscilla. Und die beiden hat er dann auf der Rückreise in Ephesus abgesetzt. Und als er auf der dritten Reise nach Ephesus durfte, hat er mit den beiden Gemeinde gebaut und gegründet. Diese Leute, Lydia, Epaphras, Priscilla und Aquila, all diese Leute hatte Gott schon im Blick. Das waren keine Statisten. Das waren Leute mit Berufung, Leute, die das Reich Gottes tragen. Und die hießen nicht Paulus, Petrus, Johannes und Jakobus. Es waren nicht die Apostel, die Großen. Paulus konnte das, als er dann das erste und das zweite Nein hörte, noch gar nicht wissen. Der konnte das nicht ahnen, dass Gottes Pläne viel weitläufiger sind, dass er ganz andere Leute im Blick hatte und dass natürlich das geschehen wird, was auf seinem Herzen war. Ich finde das beeindruckend, in welcher Freiheit, Kreativität und welcher Zielorientierung der Heilige Geist das Reich Gottes voranbringt. Wie er Menschen und Situationen zusammenbringen kann. Darum heute meine Ermutigung, wo immer du in deinem Leben so etwas spürst, dass du sagst, da ist eine Sehnsucht vertrocknet, da ist ein Glaube in mir zerronnen, da ist eine Vision kaputt gegangen, da habe ich Hoffnung aufgegeben. Wirf so etwas nicht weg, nur weil sich Widerstände auftun. Oder weil der Weg, den du gehst, plötzlich ein Umweg wird. Vertrau, dass der Heilige Geist dich führt. Und zwar gut führt. Ich schließe mit ein paar Fragen, die ich euch mitgeben möchte. Jetzt vielleicht, wenn ihr in die Lobpreiszeit startet, vielleicht, wenn ihr sie dann noch erinnern könnt, zu Hause im Nachdenken und Beten. Ein paar Fragen sowohl für dein persönliches Leben, vielleicht auch für unsere Gemeinde oder für deine Hoffnung für unsere Stadt. Was hast du auf deinem Herzen? Was hat dich einmal vom Hocker gerissen? Welche Vision dich ergriffen? Gibt es sowas? Du sagst, das ist es, das war es. Ist mein Herz aufgegangen. Was aber kam dazwischen? Hat dich verunsichert oder in die Defensive getrieben? Was hast du aus der Hand gelegt oder aus deinem Herzen fallen lassen? Weil du gegen Wände gelaufen bist oder aber weil nichts passierte, trotz allen Gebetes und allen Glaubens. Wo war deine Sicht möglicherweise zu begrenzt? Und wartet der Heilige Geist heute vielleicht noch, dass du wieder aufstehst und sagst, ich vertraue dir, dass du mich führst? Nehmt diese Fragen mit. Und vielleicht, wenn der Heilige Geist etwas anspricht in euch, dann reagiert doch drauf. Ihr könnt für euch und mit euch beten lassen. Lasst uns miteinander Jesus anbeten und dem Heiligen Geist Raum geben. Amen.